Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen bei Wirtschaft TV. Heute im Talk Katja Suding. Katja Suding, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, bis vor kurzem, vor wenigen Stunden kann man sagen, Landesvorsitzende der FDP, Mitglied des Bundestages und vieles, vieles mehr. Schön, dass Sie hier bei uns sind, Frau Suding.
Ja, danke für die Einladung, freue mich.
Wir wollen sprechen über den Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland, aber es ist natürlich auch naheliegend, weil, wie ich schon gerade sagte, bis vor wenigen Stunden noch Landesvorsitzende der FDP und Sie werden die Politik ganz verlassen. Es ist natürlich auch naheliegend, darüber zu sprechen, wie Ihr Rückzug aus der Politik zustande kommt und wie es weitergehen soll.
Gerne.
Das ist ja was, also wenn ich die Ämter und Funktionen aufzähle, wenn man einmal sich kurz informiert und sagt, wie kann man das ganz kurz mal zusammenfassen, dann ist das ja etwas, wo viele sagen, die in die Politik gehen, ja schön, da möchte ich auch mal hin und dann dranbleiben und dann gibt es irgendein Ziel vielleicht noch oder wenn da kein weiteres Ziel kommt, trotzdem, da habe ich ja ganz schön was geschafft und damit kann ich mich zufrieden geben und mich darüber freuen und Sie sagen aber einfach, ne, ich ziehe mich jetzt allmählich aus der Politik zurück. Also nach der Bundestagswahl, sagen Sie, ist dann auch genug. Ne?
Genau, ich bin dann 11 Jahre Berufspolitikerin gewesen. Ich habe das nicht als Ziel verfolgt. Ich bin damals in die FDP eingetreten, weil ich mich für die Werte engagieren wollte, weil das einfach mein Welt- und mein Menschenbild ist, was die Freien Demokraten verkörpern, habe mich da engagiert und bin dann so reingesogen worden. Und ich hatte nie das Ziel, dass ich mal stellvertretende Bundesvorsitzende oder Mitglied des Bundestags werde. Das hat sich dann Step by Step so ergeben. Und war auch eine super Zeit, war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich empfinde es als ganz große Ehre, dass man in einem gewählten Parlament Politik für die Menschen machen darf, stellvertretend. Das ist schon kein Job wie jeder andere. Aber ich habe dann auch in den letzten Jahren gemerkt, dass mir doch die Schnelligkeit, die es teilweise auch im Wirtschaftsleben draußen gibt, dass mir die so ein bisschen auch fehlt und habe dann für mich persönlich einfach die Entscheidung getroffen, dass nach 11 Jahren gut ist und dass ich gerne in meinem Leben noch mal ganz was anderes machen möchte und das mache ich jetzt.
Das heißt, ein Ehrgeiz in der Form, ich will dieses, jenes Amt erreichen, gab es nie, sondern Sie sind über den Inhalt da wirklich reingekommen und der Rest ist daraus erwachsen?
Ja, es lagen einfach Aufgaben vor. Und 2011, als ich anfing, als ich das erste Mal dann tatsächlich als Spitzenkandidatin für die Bürgerschaft hier in Hamburg angetreten bin, da lag eine Aufgabe vor uns. Wir waren schon seit zwei Legislaturperioden nicht mehr im Parlament vertreten. Das wollte ich gerne geändert haben nach der plötzlich angekündigten Neuwahl Ende 2010. 2015 habe ich wieder kandidiert als Spitzenkandidatin. Da waren wir gerade als Bundestagsfraktion aus dem Deutschen Bundestag geflogen. Da hatten wir da eine sehr, sehr große Hürde, die es zu übersprungen. Und 2015 war ja auch der Beginn des Comebacks auch der Bundes-FDP, wo ich ja damals auch schon im Team mit Christian Lindner und Wolfgang Kubicki mich engagiert habe, damit das auch klappt. Also es waren immer Aufgaben da. Dann natürlich die Bundestagswahl 2017, den Sprung wieder zurück ins Parlament, was ja auch für viele haben ja gedacht, das werden wir nie schaffen, aber wir haben es geschafft. Und das waren so große Aufgaben, wo man auch wirklich wirken konnte, wo man etwas bewegen konnte. Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, es ist Zeit für was Neues.
Ja, das Thema Bewirken, mir hat ja vor gut 30 Jahren mein damaliger Mentor in meiner Journalistenausbildung gesagt, als wir eben über Bewirken und Veränderungen sprachen, sagt, wenn du Parteikarriere machen willst, so dann hatte mir damals auch noch die FDP empfohlen, dann tritt in die FDP ein, ja, weil es da auffallen könnte, war das Argument eben, wenn jemand was Gutes bringt und man vorankommen will und natürlich, weil sie nicht allzu groß ist, wenn du wirklich was bewirken willst, dann geh gar nicht in die Politik. Dann macht das auf andere Weise.
Und, das würde ich nicht unterschreiben. Nee. Nein. Also natürlich kann man in der Politik bewirken. Die Mechanismen sind nur ganz andere als beispielsweise in der Wirtschaft. In der Politik ist es natürlich etwas langsamer. Politik ist darauf angelegt, einen Konsens zu finden. Das ist in demokratische Strukturen und Prozesse eingebunden. Das macht schon Sinn. Politik und Wirtschaft sind nicht dasselbe und die arbeiten auch komplett unterschiedlich. Das muss auch so sein und das weiß man ja vorher, wenn man da hingeht. Aber natürlich kann man in der Politik auch was bewegen. Jetzt sei es alleine, was jetzt den Hamburger Landesverband angeht, ihn wieder neu aufgebaut zu haben. Da hatte ich ja mit meinem Team einen Anteil dran. Dann auch der Wiedereinzug in den Bundestag. Das waren ja schon Dinge. Dann aber auch auf der politischen Ebene, also unser Einsatz gerade auch in den letzten Monaten. Ich persönlich habe mich sehr stark für das Thema digitale Bildung eingesetzt, hat ja in der Pandemie nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Also man kann schon auf verschiedenen Ebenen auch in der Politik etwas bewirken, aber es ist anders als in der Wirtschaft.
Ja, viele Formen zu beachten, daher wahrscheinlich auch das Tempo, viele Formen, die man erst einmal lernen muss, mit denen man umzugehen lernen muss dann. Nicht? Aber es ist trotzdem also nicht so, dass Sie sagen, das ist jetzt frustrierend, ich kann da nicht richtig was bewirken, sondern dass Sie schon insgesamt mit dem Weg zufrieden sind.
Ja, das war ein super Weg. Also ich will da auch keinen Tag missen. Das war alles genau richtig, alles perfekt. Aber jetzt ist eben auch der perfekte Moment für mich, auszusteigen. Und ich bin ganz froh, dass ich den nicht verpasst habe. Also es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Die Entscheidung, die ich ja schon im letzten Jahr getroffen und auch verkündet habe, die fühlt sich immer noch richtig und gut an.
Oh, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Und ist das, meinen Sie, Sie können da die Füße stillhalten, wenn Sie künftig Debatten mitbekommen, wenn Sie überhaupt politische Fragen natürlich dann mit im Kopf haben und sagen, oh, da müsste man jetzt und da will ich, und dann merken Sie, oh,
ich werde ein politischer Mensch bleiben, da bin ich mir ganz sicher, das war ich auch davor. Ich werde aber natürlich wie Sie und viele andere, die eben nicht als Abgeordnete in einem Parlament sitzen, Politik eben von außen mir angucken, betreiben und mich da sicherlich auch weiter einmischen und auch zu Wort melden, nur eben in einer anderen Funktion.
Verraten Sie die eigentlich schon?
Ich weiß es noch gar nicht so genau, was es sein wird. Also ich lasse das ja auch wirklich auf mich zukommen. Ich sage aber, die neue Aufgabe wird mich finden und so ein paar Dinge deuten sich schon an, aber so ganz genau weiß ich es noch nicht und ich genieße diesen Zustand ehrlicherweise auch jetzt noch nicht zu wissen, wie es dann aber Oktober, wo es dann wirklich zu Ende ist mit dem Mandat, wie es dann weitergeht. Ich finde es eigentlich ganz schön, jetzt noch die vielen Optionen mehr anzugucken und jetzt alles mal durch den Kopf gehen zu lassen.
Dann würde ich gerne noch einen kleinen extra Schlenker machen, da bei hier Wirtschaft TV, das ist schon ungewöhnlich, aber da Sie gerade sagten, ich glaube, die Aufgabe wird mich finden, da fiel mir wieder auf, das ist natürlich so das volle Gegenteil dieser alten grauen Herren-Methode, wo das natürlich alles zu 100% mit Plänen und rein rational zu funktionieren hat. Das ist das gerade nicht.
Daran glaube ich nicht und ich weiß aus meiner jetzt auch schon über 40-jährigen Lebenserfahrung, dass das auch nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass man da mit dem Flow gehen muss, dass sich die Dinge entwickeln, dass man offen sein muss. Die schönsten Dinge im Leben kann man ja nicht planen. Ich glaube, das hat jeder irgendwo schon mal erfahren. Und auch ich hätte damals ja auch nicht planen können, dass Ole von Beuys zurücktritt, Christoph Ahlers in der schwarz-grünen Koalition nicht klarkommt, die Koalition platzt und ich innerhalb von Wochen meinen Job aufgebe und Berufspolitikerin werde. So, das kann man nicht planen. Und so gibt es so viele Dinge im Leben, die man nicht planen kann. Und wenn man ein Ziel hat und mit Scheuklappen da durchgeht, dann hätte ich vielleicht diese Chance damals gar nicht wahrgenommen, weil ich ein anderes Ziel verfolgt hätte und es gar nicht gemerkt hätte. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass man und wirklich gucken muss, was gibt, ergibt sich im Leben und dann auch zuzugreifen, wenn man merkt, das ist das Richtige für mich.
Spannend. Wir haben es gerade angesprochen, also wir stecken ja noch in der Pandemie und in der Bekämpfung oder Verringerung der Auswirkungen. Da hat das natürlich, also erst einmal ja eines großes Fachthema, eine Bildungspolitik, Schulpolitik, hat ja gerade extreme Auswirkungen auf die Kinder, auf Lehrer auch, also auf alle, die damit zusammenhängen. Auf Familien, weil sie plötzlich zusammenhängen, Homeschooling, viele sind überfordert damit, dann gibt es noch andere soziale Probleme wiederum. Ja. Das ist ja was, da müssen Sie ja eigentlich nur Kopfschütteln davor sitzen und sagen, ey, was habe ich denn jahrelang gesagt, was wir tun müssen? Nicht? Und nun, wie verfolgen Sie das im Moment oder begleiten das Thema?
Ja, das ist schon etwas, wo ich wirklich auch leide, das muss man schon sagen, weil es ist ja eben nicht nur die großen Rückstände, die großen Bildungslücken, die jetzt klaffen, gerade bei Kindern, die es vorher schon schwer hatten, also es ist fast unmöglich, die jemals wieder zu schließen, was da an Rückständen aufgelaufen ist. Dann die Familien, die mit Homeschooling, Homeoffice, Betreuung der Kinder oft natürlich an die Grenzen dessen gehen, was sie überhaupt noch ertragen können und darüber hinaus das Thema häusliche Gewalt, was uns leider jetzt viel mehr beschäftigt. Die psychischen Probleme von Kindern, sprechen Sie mal mit Kindern- und Jugendpsychologen und Psychiatern, die da wirklich Alarm schlagen. Und das ist natürlich einfach furchtbar, das anzusehen. Und deswegen bin ich insgesamt mit dem Pandemie-Management da nicht zufrieden. Aber gerade was die Schulen auch angeht, ja, wir haben schon bevor Corona da war, immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auch digitale Elemente im Schulunterricht brauchen. Nicht, weil wir uns auf eine Situation wie den Distanzunterricht oder das Homeschooling einstellen wollten, aber weil auch im ganz normal stattfindenden Präsenzunterricht der Einsatz von Online-Tools ganz gezielt eingebettet in ein Konzept einfach dafür führt, dass der Unterricht qualitativ besser wird, dass man die einzelnen Schüler da abholen kann, wo sie auch stehen, viel individueller, viel besser fördern kann. Also da sind riesige Chancen. Andere Länder, die da schon weiter sind, die machen uns das vor und die zeigen uns auch, welche Resultate sie da erreichen. Und Deutschland schläft. Und immer noch, also auch die Pandemie hat da nicht wirklich den Turbo angezündet, den wir gebraucht hätten.
Es gab früher ja schon dann so Vorschläge wie, wenn die Kinder ihre Geräte selbst mitbringen in die Schule, dann könnten wir es ja schaffen vielleicht. Was dann hieß, dass dann natürlich diejenigen bevorzugt wären, ne? Die sagen, ja, ich nehme Mamas iPad mit in die Schule, dann ist gut. Und der andere sagt, Mama hat kein iPad und dann...
Das ist ja ein Konzept, was insofern erstmal okay ist, dass Schüler, die das Gerät haben, es mitbringen, damit, wenn ich ganz, ganz schnell viele Geräte beschaffen muss, das irgendwie handelbar wird, dann brauche ich ja nur einen Teil der Geräte beschaffen. Ja. Das macht ja erstmal durchaus auch einen gewissen Sinn. Aber sicher muss gestellt werden natürlich, dass jeder, egal ob das Gerät im Elternhaus vorhanden ist oder nicht, Zugang zu einem solchen Gerät hat. Aber die eigentliche Herausforderung ist, dass es ja mit technischen Geräten überhaupt nicht getan ist. Also weder mit Infrastruktur, also schnellen Leitungen, noch mit digitalen Endgeräten. Das ist ja nur ein winziger Bruchteil eines Konzeptes, wie ich digital lerne. Dazu gehört, dass die Lehrer ausgebildet sind und wissen, wie sie das überhaupt anwenden müssen. Dazu gehören auch digitale Schulbücher, also die Lernprogramme. Dazu gehören die Plattformen, auf denen das Ganze läuft. Dazu gehören EdTech-Coaches, die diese Konzepte auch entwickeln und trainieren. Dazu gehören auch Systemadministratoren, die da sind, wenn was kaputt ist. Und irgendwann geht immer was kaputt. Also das ist viel, viel komplexer, als es jetzt gedacht wird. Und deswegen ist auch es gibt ja einen Digitalpakt Schule mit 5 Milliarden Euro, wo der Bund sich erstmalig nach einer Grundgesetzänderung, die wir vor 3 Jahren gemacht haben, sich auch da engagieren kann bei der Schulbildung, die ja eigentlich Länderaufgabe ist. Aber die setzt eben nur auf diese technischen Infrastrukturen, auf die Endgeräte. Und das ist eben nicht ausreichend, längst nicht. Und deswegen kommen wir da auch nicht weiter. Da wird komplett falsch gedacht.
Ja, denn die sind ja zum großen Teil durch das Homeschooling jetzt vorhanden. Also dann steht da meist ein Computer, auch nicht immer zuverlässig, aber da ist es da, die Lehrer haben den irgendwo, genau, und dann geht es an die Leitung, dann geht es aber auch um das ganze System dahinter. Ne? Also was ist denn jetzt unser System, mit dem wir unterrichten?
Das pädagogische Konzept, das muss ja eingebunden sein. Also es ist kein Konzept, dass ich die Schulbücher, die ich bisher in Papierform hatte, jetzt als PDF auf meinem Rechner laufen lasse. Ja. Das ist nicht gemeint.
Was kann man denn jetzt noch retten? Also zum einen wissen wir, was Sie vorher gesagt haben. Sie wollten eigentlich das, was wir jetzt gut hätten brauchen können, haben. Aber so hätte es einfach zu spät. Was kann man denn jetzt noch tun, um das zu retten?
Also wir haben die Konzepte vorgelegt. Also das, was ich eben auch schon angesprochen habe. Wir müssen die Lehrer weiter fortbilden. Also einmal die jetzt ins Lehramtsstudium gehen, aber auch die schon im Schuldienst sind und noch viele Jahre da bleiben werden, die müssen nachqualifiziert werden. Wir brauchen die Systemadministratoren. Wir müssen die Datenschutzfragen klären. Auch das haben wir in der Pandemie oft gehört, dass allein der Online-Unterricht daran scheiterte, dass die ja durchaus sensiblen Schülerdaten eben nicht entsprechend geschützt werden konnten. All diese Fragen, die müssen jetzt geklärt und angegangen werden. Das liegt auf dem Tisch. Also andere Länder machen uns das ja vor. Die wissen ja ganz genau, wo die Stellschrauben sind. Und ich wünsche mir, und ich versuche das ja immer auch mit meinen Kollegen, da einen öffentlichen Druck aufzubauen, dass im Bundesbildungsministerium, aber auch in den Kultusministerien der Länder dieses Thema einfach verstanden wird und ganz oben auf die Agenda gesetzt wird.
Aber das dauert jetzt ja nochmal Zeit. Also wir haben ja über ein Jahr schon, ist schon um und wir sind immer noch auf einem ähnlichen Stand wie vorher. Da hat sich noch nicht so viel getan. Wenn Sie jetzt sagen, ja, Fortbildung und wir müssen dies klären, das klären, das klären, die Punkte, das klingt alles nach unheimlich viel Zeit, die wir noch benötigen.
Da haben Sie vollkommen recht. Also das ist nur, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Sie müssen trotzdem jetzt irgendwann mal anfangen. Also das ist ja... In dem Wissen, dass es noch lange dauert, heißt ja nicht, dass ich dann nicht anfange. Also ich muss damit anfangen.
Es gibt keinen Plan B, der das noch retten könnte, meinen Sie, sondern wir haben es lange versäumt und jetzt müssen wir doppelt schnell sein.
Ja, und das muss einfach passieren, und zwar mit der entsprechenden Konsequenz, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und auch mit in der Breite, wie dieses Thema eben angelegt ist.
Können Sie sich vorstellen, dass man sagt, auch die Idee stand schon mal im Raum, dass man sagt, so ein Schuljahr praktisch für alle ausfallen lassen, das gilt gar nicht. Also sehr einfach zusammengefasst, dass man sagt, hey, da ist so viel Zeit verloren gegangen jetzt und so viel Gewaber hin und her, was die Schülerinnen und Schüler nicht vorangebracht hat, sollte man vielleicht alle sozusagen eine Klasse wiederholen lassen oder etwas in der Art?
Also ich halte gar nichts von pauschalen Lösungen. Ich glaube, man liegt immer falsch, gerade im Schulbereich, wenn man eine Lösung für alle machen will, dann kann man eigentlich nur falsch liegen, weil es gibt natürlich Schülerinnen und Schüler, die kommen mit dem Distanzunterricht klar. Die sind so selbstständig und die nehmen sich ihre Sachen, haben vielleicht auch die Unterstützung von zu Hause, die kommen klar. Oder die haben das große Glück, engagierte Lehrkräfte zu haben, davon gibt es ja zum Glück eine ganze Menge, die das trotz des fehlenden Präsenzunterrichts geschafft haben, ihre Schüler da voranzubringen und einigermaßen klarzukommen. Und dann gibt es andere, wo das eben nicht der Fall gewesen ist. Wenn ich sie aber gleich behandle, habe ich ja nichts davon. Ich muss also gucken, wo sind denn die Lücken entstanden und die Rückstände. Und da muss ich ganz gezielt investieren. Das heißt aber ja nicht, dass alle zurückgehen müssen, sondern ich muss jetzt gucken, wer braucht es, wer hat den Bedarf und da muss ich ganz gezielt reingehen. Die Mühe muss ich mir machen.
Haben Sie schon sich Gedanken über die langfristigen Folgen gemacht? Oder, also es betrifft Sie ja dann nicht mehr als aktive Politikerin zwar, aber gesellschaftlich natürlich.
Betrifft mich als Mutter, betrifft mich gesellschaftlich. Mein großer Sohn hat letztes Jahr Abi gemacht, der Kleine macht es nächstes Jahr. Die sind also beide quasi pandemiegeschädigte Jahrgänge, wie viele andere auch. Das wird uns langfristig beschäftigen. Also Bildungsforscher sagen uns ja, dass im Durchschnitt, also da gibt es dann Kids, die trifft das weniger an andere, aber viel mehr, über ein gesamtes berufliches Leben ungefähr 5% an Einkommensverlusten da sein werden. Stand jetzt. Also wenn das noch weitergeht, wird es noch höher. Also das ist schon, das sind schon gravierende Folgen und die werden wir auch sehen. Also das sind einmal die Bildungslücken, aber es sind eben auch die vielen psychischen Probleme, die überforderten Familien. Insbesondere Frauen sind ja in den Familien jetzt wieder ein ganzes Stück zurückgeworfen worden auf ein klassisches Familienbild, wo die Mutter zu Hause ist und sich um alles kümmert und vielleicht den Job auch vernachlässigt. Das hat die Pandemie ja auch nochmal befördert. Also das werden schon Folgen sein, von denen wir noch sehr, sehr lange etwas sehen werden.
Weil das, wenn wir über Bildung und Forschung sprechen, also Forschung, das betreiben dann diejenigen, die eben heute teilweise noch zur Schule gehen oder gerade damit fertig sind in der Zukunft. Da geht es ja mehr als nur Einkommenseinbußen, sondern natürlich eben auch überhaupt das ganze Vermögen dazu. Oder eben, wenn Sie sagen, sogar noch die psychischen Folgen dabei, wissen wir ja gar nicht konkret, wie sich was dann jeweils auswirken kann auf Motivation oder Selbstvertrauen oder was auch immer das alles natürlich sein kann, Kooperationsmöglichkeiten. Ja. Inwiefern lässt sich darauf denn jetzt noch Einfluss nehmen am besten?
Ja, also mein Tipp wäre jetzt sofort die Schulschließung zu beenden. Es gibt Konzepte für pandemiefesten Unterricht fast überall. Also da gibt es wirklich nur Ausnahmen, wo mal Kreise ganz, ganz hohe Inzidenzen haben, wo man vielleicht davon abweichen muss. Aber ansonsten wäre schon in der Vergangenheit, ist spätestens ab jetzt Präsenzunterricht wieder möglich. Da müssen entsprechende Konzepte eben auch umgesetzt werden. Die Luftfilter in den Schulen, vernünftige Testkonzepte, die mit den Kindern auch umgehen können. Das ist ja alles machbar und möglich. Also es gibt überhaupt keinen Grund, nicht wieder in den Schulunterricht zu gehen. Und das ist das Allerwichtigste, damit die Lücken und die negativen Auswirkungen nicht noch immer größer werden. Also wir müssen jetzt mal anfangen, einfach mal dann Stopp reinzusetzen. Und dann braucht es natürlich die Konzepte, um das, was schon jetzt in den Brunnen gefallen ist, was schon verloren gegangen ist, um das wieder aufzuholen. Also es ist grundsätzlich richtig, dass die Bundesregierung jetzt ein Aufholprogramm mit 2 Milliarden aufgelegt hat. Da muss sie aber auch anders als beim Digitalpakt Schule oder bei diesen sogenannten Sofortprogrammen, die während der Pandemie immer hektisch aufgelegt wurden, wo dann 500 Millionen für digitale Endgeräte, für Lehrer oder benachteiligte Schüler aufgelegt wurden, da muss sie dann auch anders als bei dem Programm dafür sorgen, dass das Geld auch abfließt. Also vom Digitalpakt Schule von den 5 Milliarden ist fast nichts abgeflossen. Ja, hilft uns sehr, sehr wenig, wenn das Geld zwar irgendwie bereitgestellt wird im Haushalt, es aber nicht ankommt, weil die Hürden der Beantragung, die Bürokratie, die damit einhergeht, zu hoch ist. Also das muss man dann eben auch mal mitdenken. Reicht nicht nur, sowas ins Schaufenster zu stellen.
Ja, wie hilfreich oder hinderlich ist da denn eigentlich der Föderalismus jetzt, was das Schulsystem angeht? Also wir kriegen ja an vielen Stellen mit natürlich, positive wie negative Aspekte, also auch bremsende Aspekte gibt dabei, oder es gibt das Kooperationsverbot oder gab es zumindest in einer sehr festen Form. Das heißt, dass der Bund nicht eingreift in die Länderbildung, also das Bildungssystem. Genau. Auf der anderen Seite wird das auch gebraucht. Ne? Sie haben ja gesagt, mit dem Kooperationsgebot können wir ganz andere Schritte schaffen.
Genau, ein Stück weit haben wir das mit der Grundgesetzänderung von 2018 aufgeweicht, wo wenigstens in dem Bereich die Förderung, die im Digitalpakt Schule festgelegt ist, da schon mal eine Öffnung da ist. Aber ich wünsche mir eine sehr grundlegende Reform des Bildungsföderalismus. Und ich stelle mir das so vor, dass der Bund dafür zuständig ist, auch gerne gemeinsam mit den Ländern hochwertige, qualitativ hochwertige Bildungsstandards, die überall gelten, zu entwickeln. Also Standards für das Abitur und für die mittleren Abschlüsse, dann am Ende aber auch für jedes Fach, für jede Klassenstufe, für jede Schulform. Also einfach die Ziele festzulegen, dass aber die Wege dahin, die Konzepte, dass man die zu entwickeln, den Schulen vor Ort viel mehr Freiraum einräumt. Dass also jede Schule ist ja in einem völlig unterschiedlichen Biotop zu Hause. Es ist eine unterschiedliche Schülerschaft, unterschiedliche Lehrerschaft, Elternschaft, je nachdem auch in welchen Stadtteilen sie sind, ob sie in der Stadt, Land, wo auch immer sie sind. Und das benötigt einfach eigene Konzepte. Das kann man nicht von oben überstülpen. Auch da gilt wieder so individuell wie möglich und so sehr an den Gegebenheiten vor Ort investiert. Also wir sehen das auch immer wieder an den Schulpreisen, die vergeben werden. Die sind oft Schulen aus wirklich prekären Stadtteilen, die ganz tolle Erfolge erzielen, weil man ihnen einen Freiraum gibt, sodass sie für ihre Situation Konzepte entwickeln, die hoch erfolgreich sind. Und diesen Freiraum zu ermöglichen, das wünsche ich mir. Und also wie gesagt, die Ziele, die einmal festgelegt werden, national und vergleichbar, dann aber mehr Freiheit vor Ort, um die Ziele zu erreichen.
Das will ich als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank für das sehr lebendige Gespräch, Katja Suling.
Ja,
und
danke
ich bin
Ihnen.
Gespannt auf die Aufgabe, die Sie finden wird, dass Sie die dann auch erkennen und wie Sie die umsetzen werden. Katja Suling im Gespräch bei Wirtschaft TV. Das war's für heute.